Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Jakob Spiegel. Bei mir zu Gast ist heute Sirius Noske. Er ist der Gründer der studentischen Initiative Paranova und diese wird auch das heutige Thema unserer Sendung darstellen. Und da wollen wir auch gar nicht lange fackeln und springen direkt kopfüber in die Thematik hinein. Sirius, bitte stell dich doch einmal ganz kurz vor.
Ja, hallo Jakob, ich freue mich hier zu sein. Sirius ist mein Name, ich studiere im Master Allgemeine Rhetorik hier an der Uni. Und Paranova, ja, was soll das überhaupt sein? Das ist ein Neologismus, den haben wir uns mal überlegt, aus den Worten Paradigma und Nova für neu. Sehr hochtrabende Namensgebung könnte man annehmen. Ein neues Paradigma wollen wir deklarieren. Wir beschäftigen uns im weitesten Sinne mit Diskurs und Demokratie und was da gerade ein bisschen so mangelt. Ich glaube, das ist eine allgemeine Wahrnehmung, dass es nicht so super läuft mit der Demokratie und allgemein den Krisen, die wir weltweit so begegnen, die sogenannte Polykrise. Und unser spezielles Topic in dem Rahmen ist Social Media und digitale Medien und inwiefern die darauf einen Einfluss haben.
Danke, das ist ja schon mal ein grober Überblick, den du uns hier gegeben hast. Hast du mir auch die Frage direkt vorweggenommen, Paranova einmal vorzustellen. Sehr gut, jetzt hat der Zuhörer bzw. die Zuhörerin schon mal eine Ahnung. Du hast in einem Bericht, den du in der Rhetorik abgegeben hast, hast du geschrieben, dass das Projekt an der Schnittstelle zwischen rhetorischer Reflexion und gesellschaftlichem Engagement entstanden ist. Kannst du konkretisieren, was genau das bedeutet?
Ja, da muss ich nur kurz ein bisschen nachdenken.
Das ist kein Problem.
Also das Projekt gab es schon früher. Es wäre jetzt eine große Geschichte, die ich ausführlich erzählen kann, aber das kürzen wir jetzt ein bisschen ab. Wir wollen ja ein bisschen mehr in die Thematik gehen. Und glücklicherweise konnte ich dann am rhetorischen Seminar in meinem Master, da gibt es ein Praxismodul, mein Engagementsprojekt sozusagen als Modul in meinem Studium einbinden. Und das hat der ganzen Sache nochmal so ein bisschen einen Drive gegeben, dass ich jetzt war, okay, wir müssen jetzt als Gruppe irgendwie aus diesem rein schönen intellektuellen Austausch rauskommen und tatsächlich auch mal was umsetzen, weil sonst steht am Ende in meinem Bericht auch nur Luftschlösser. Und in diesem Rahmen habe ich mich mit dieser ganzen Thematik, also dieser Bericht trägt ja auch den Titel, zwischen Idealismus und Wirksamkeit beschäftigt und habe ein bisschen auch eine Brille dafür entwickelt, dass es viele gute Projekte gibt, aber die alle im Prinzip in diesem Widerstreit ein bisschen feststecken zwischen Idealismus und Wirksamkeit. Und die Frage ist, okay, es gibt viele tolle Projekte, aber was machen wir so zusammen, damit das auch Wirksamkeit entfaltet?
Ich finde, das ist sehr schön zusammengefasst zwischen Idealismus und Wirksamkeit. Das heißt, du hast auch nicht nur Ideen, sondern auch einen pragmatischen Ansatz. Aber vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gehen direkt mal auf die Ideen ein. Was genau ist denn das Ziel von Paranova? Was möchtet ihr denn verändern?
Also grundsätzlich, und da ist natürlich große Brücke auch zu meinem Studium, der Rhetorik, die ich ein bisschen erweitert fasse oder sehe als dieses klassische Bild der überzeugenden Rede. Was aber theoretisch nicht ausgearbeitet ist, das wäre Thema meines Studiums, das lassen wir jetzt weg, das wird ganz kompliziert. aber im Rahmen von Paranova könnte man sozusagen formulieren, dass das die praktische Anwendung dieser Gedanken ist, wie wir besser miteinander kommunizieren können als Menschen. Wenn ich das zusammenfasse, wir haben Sprache, wir sprechen miteinander so wie Fische im Wasser schwimmen, aber es läuft irgendwie nicht so richtig, können wir beobachten. Und die Frage ist, wo müssen wir da was verändern und auf diesen ganzen Kommunikationsprozess einfach mehr zu reflektieren.
Du hast jetzt auch am Anfang schon gesagt, Stichwort Social Media, wäre das so ein Bereich, wo Kommunikation besser laufen könnte, deiner Meinung nach?
Meiner Meinung nach, absolut. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Dass die Kommentarspalten auf den großen etablierten Social-Media-Plattformen kein Ort des friedlichen und verständnisvollen Austauschs ist.
Du hast in einem Bericht, ich glaube ein Artikel war es, nicht Bericht, eine Diagnose ausgesprochen für Social Media, und zwar die Diagnose der festgefahrenen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hast aber auch gesagt, dass es Offline-Probleme gibt. Und ist das jetzt die Stelle, wo du mit Paranova ansetzen möchtest? Also du möchtest was verändern?
Genau, das ist ziemlich gut erfasst. Und da können wir kurz vielleicht einfach in diese Thematik reindiven, also die Wechselwirkung zwischen, ich sag mal, analoger Lebenswirklichkeit und digitalen Medien. Es gab ja eine Zeit lang so dieses Bild von wegen, die digitalen Medien sind an allem schuld. Aber das ist viel zu einfach gedacht natürlich. Also da ist man sich auch heute in der Forschung einig. Da besteht eine Wechselwirkung zwischen der analogen Lebenswelt und der digitalen Welt, in der wir uns auch bewegen. Inzwischen sogar in einem sehr großen Maße, wo wir unsere Informationen herbeziehen und so. Und diese digitalen Lebenswelten, könnte man sagen, die strahlen, wenn man so will, zurück auf unsere lokalen Lebenswelten, unsere analogen. Und beeinflussen uns natürlich auch in unseren Einstellungen und so weiter, wie wir dann in der echten analogen Lebenswelt mit Leuten interagieren. So. Und in dem Sinne, wenn ich das quasi runterbreche, sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass Menschen nicht mehr bei ihrem konkreten Gegenüber bleiben. Dass sozusagen die Intention, woran ich beurteilen kann, wie du jetzt etwas meinst, aus irgendeinem abstrakten Diskurs herausgezogen wird, aus irgendeiner Social-Media-Bubble, könnte man sagen, die dann, und da kommt jetzt das ganze Tohuwabohu, extrem fragmentiert sind. Es ist ja nicht mehr so wie im, ich sag mal, damaligen Zeitungswesen etc., dass wir da eine zentralisierte Instanz haben, sondern dass es inzwischen viele differenzierte Öffentlichkeiten gibt und nicht mehr diese eine Öffentlichkeit, die leider sehr wichtig ist für unser System von Demokratie.
Das heißt, du würdest sagen, also gerade eben hast du gesagt, ja, die böse Digitalisierung, aber irgendwie höre ich da jetzt so ein bisschen raus, dass du schon sozialen Medien Großteil der Schuld an der Fragmentierung gibst.
Ich würde nicht sagen, ich gebe sozialen Medien als der Idee von sozialen Medien die Schuld, was ja sowieso ein schwieriger Begriff ist, von sozialen Medien zu reden. Ich rede eigentlich lieber von digitalen Medien, denn soziale Medien gibt es viele. Wenn ich ein Blatt Papier nehme und da dir eine Nachricht schreibe und dir das hinlegt, dann ist das auch ein soziales Medium.
Ja, da werden wir jetzt wieder sehr theoretisch und rhetorisch, aber ja, ich verstehe.
Aber ich gebe die Schuld, wollen wir die Kuh beim Namen nennen, großen Konzernen, die diese sozialen Medien betreiben und absolut nicht das Interesse verfolgen, unsere Demokratie zu fördern.
Also schon in gewisser Weise auch diese Monopolstellung, die einfach große Konzerne jetzt einnehmen, was ja vorhin meint, ja, durch Zeitung hatten wir dann praktisch schon so einen Monopolen Informationsanbieter. Jetzt haben wir den mehr oder weniger auch, aber in einer anderen Form und Weise, dadurch, dass jetzt das Monopol halt bei Konzernen, bei großen Konzernen vielleicht auch mit privaten Interessen liegt. Genau.
Ja, richtig, ja. Also genau. Es ist anders jetzt, aber da müssten wir jetzt tiefer theoretisch einsteigen.
Ja.
Also wir haben den Vorteil durch soziale Medien, dass diese prinzipielle Gatekeeping-Rolle weggefallen ist. Jeder kann jetzt Content erstellen. Die Sache ist, dass sozusagen der Marktplatz oder das Forum, die Plattform, auf dem das alles stattfindet, die monopolisiert wird. Also indirekt, und man hat das ja zum Beispiel gesehen, bei X, Elon Musk, gab es ja diese Shadowban-Skandale. Da wurde quasi nicht direkt zensiert, aber du kannst natürlich immer einen Algorithmus runterstufen und das gleicht sozusagen dann ja.
Ja, also was soziale Medien unter anderem auch noch ausmacht, du hast ja auch schon den problematischen Begriff soziale Medien angesprochen. Da würde ich vielleicht auch nicht unbedingt auf einer rhetorischen Ebene ansetzen, sondern vielleicht auch auf einer Algorithmus-Ebene, nennen wir es einfach mal so, weil TikTok funktioniert ja zum Beispiel schon mal ein bisschen anders als Instagram. Auf Instagram funktioniert das primär, dass man bestimmten Personen folgt und das ist eher so ein Personenkult, und auf TikTok ist ja der Algorithmus, der hat eine ganz andere Rolle. Der ist viel wichtiger, der schlägt Content vor, der bestimmt mehr oder weniger, wie viel Erfolg ein Video auch haben kann. Siehst du darin auch ein Problem, eine Problemstelle?
Ja, wenn ich das mit einem Satz beschreiben würde, müsste man leider sagen, dass viele Menschen nicht verstehen, was gut für sie ist. Der Algorithmus, und das ist wieder so ein bisschen, wo ich differenzieren muss, der Algorithmus ist ja darauf trainiert, dir Sachen vorzuschlagen, die deine Aufmerksamkeit ziehen.
Mhm.
So. Und da könnte man jetzt in die Biologie schauen. Unsere Gehirne haben sich in den letzten, ja, keine Ahnung, 1000 Jahren, ich will jetzt keine Zahlen nennen, um was Falsches zu sagen, nicht wesentlich verändert, aber unsere Umwelt. Und wir reagieren einfach auf bestimmte Schlüsselreize aus diesen Gründen, aus evolutionären Gründen, mehr als auf andere.
Mhm.
Das heißt, um es runterzubrechen, so das Rascheln im Gebüsch, was vielleicht ein Tiger oder eine Schlange sein könnte, ist wichtiger als, ich sag mal, das Lächeln eines kleinen Kindes. Gute Nachrichten werden schlechter gewichtet, zum Beispiel als schlechte. Da gibt es Studien drüber, das ist ja alles belegt, Negativity Bias nennt sich das. Die Sache ist jetzt, wir wollen uns natürlich auch nicht die ganze Zeit mit negativen Sachen umgeben. Deshalb gibt es auch diese wundere Welt des Brainrot, sage ich einfach mal.
Mhm.
Memes und andere lustige Sachen, und ich mag es ja auch, also ich will darüber jetzt gar nicht schlecht reden.
Mhm.
Aber die Frage ist halt, wo der Sinn und Zweck dieser ganzen Sache liegt, uns die ganze Zeit mit solchem Content zu spielen.
Mhm.
Und der Algorithmus bedient diese, ich sag mal, menschlichen Flaws, die wir haben, also diesen Mangel an, ich sag mal, Willensstärke, können wir vielleicht auch in vielen Fällen sagen, und schlägt uns genau dann solche Sachen vor.
Mhm.
Und das ist halt gekoppelt mit gewissen monetären Interessen von diesen großen Monopolplattformen.
Jetzt haben wir grob eine Problemlage skizziert, die auch real erlebbar ist auf sozialen Plattformen, auch unabhängig vom, nicht unabhängig vom Algorithmus. Wird ja auch das, was du eben gerade gesagt hast, Aufmerksamkeitsökonomie, es werden Dinge gefördert, die vor allem einen Bias haben, die Hass fördern, weil das einfach mehr Interaktionen gibt. Und das wäre das die Stelle, wo Paranova ansetzen würde und versuchen würde, die Situation zu verbessern?
Ja, genau, das könnte man so einfach formulieren. Ich will noch kurz sagen, du hast dann gerade eben noch den Vergleich Instagram-TikTok vorgebracht.
Ja.
Und anhand dessen kann man es, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also TikTok ist wesentlich stärker, wie du sagst, auf gezielten Vorschlag von Kurzvideos.
Mhm.
Das ist das ganze System der Plattform.
Mhm.
Dagegen ist sozusagen Instagram mehr an dem Idealbild so von diesem alten Social Media, Facebook, MySpace Konzept, so die Leute, die man kennt, die Netzwerke und vor allem auch Standorte, Firmen stellen sich selbst vor. Also das dazu.
Mhm.
Was Paranova sozusagen jetzt anstrebt, ist nicht weniger als eine neue digitale soziale Plattform. Also eine wirklich soziale Plattform.
Mhm.
Da gibt es sogar so eine Initiative, die heißt Make Social Social Again. Also im Prinzip unter diesem Header auch. Und das kann man, denke ich, dadurch erreichen, dass man eine Plattform auch so designt, dass sie auf diese, und ich mache das alles unter dem Header demokratische Kultur, hinführt. Also wenn wir uns beispielsweise jetzt ins Design gehen von Instagram und in die Kommentarspalte schauen, dann hat mich schon mal gewundert, wenn ich da einen Kommentar verfassen will, dann sehe ich nie meinen ganzen Text, den ich schreibe, sondern ich sehe alles in einer Zeile.
Mhm.
Und der Rhetoriker in mir denkt sich, das ist ein riesiger Konzern, der steckt Unmengen an Geld in Beta-Tests etc., welche Farbe irgendein Button hat. Das ist Design. Also wir müssen annehmen, dass das Design ist. Ich sehe nicht den ganzen Text, den ich schreibe. Das heißt, ich kriege nie den kompletten Kontext. Das heißt, ich kann im Prinzip nur auf meinen Impuls, den ich habe, heraus sozusagen Sachen runterschreiben. Das hat dann noch Schreibfehler, Punkt-Komma-Setzung. Ich bin da auch ganz schlecht. und das ist absolut nicht förderlich, um einen vernünftigen Diskurs irgendwie anzustreben auf einer Plattform.
Mhm. Stichwort vernünftiger Kurs auf einer neuen sozialen Plattform. Damit gehen wir in die erste Musikpause. Vielen Dank, Sirius. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96,6. Und gleich geht's weiter im Programm. Dann reden wir darüber, was Paranova an Projekten und Ideen zu bieten hat. Doch nun hört ihr erst einmal Social Media von Admiral Klatsch und Sechser. Bis gleich.
Hallo, hallo, Internet, habt ihr mich noch gern? Bitte einmal scheren, Sechser, heute ist modern. Ich hör 2 Minuten Sprachnachricht von Dispo, er spricht Hochdeutsch. Dann check ich noch ganz kurz ab, wie grad mein letzter Post läuft. Haha, was ein Video, das schick ich irgendwem. Super geiles Meme, das bereichert mich extrem. Fuck, da ist es wieder mal passiert. Doch ich wüsste, was jetzt funktioniert. Social Media zerschlagen, Social Media zerschlagen, Social Media zerschlagen, rechte Bonzen entmachten, Social Media zerschlagen, Social Media zerschlagen, Social Media zerschlagen, alles muss man selbst machen. Kommunikation oder Information, die ganze Meinungsbildung, alles über das smarte Telefon. Die Idee hinter der ganzen Sache feier ich komplett, doch das offizielle Ziel der Sucht ist doch nicht so korrekt. Zum Recht auf Blödheit sag ich ja, doch die Erfahrung zeigt ja doch, dass nicht nur Klickzahlen entscheiden sollten, was nach oben kommt. Alles in der Hand von Milliardären, das ist krank, für Transparenz und Mitsprache gegen Überwachung, Mann. Social Media zerschlagen, Social Media zerschlagen, Social Media zerschlagen, rechte Bonzen entmachten, Social Media zerschlagen, Social Media zerschlagen, Social Media zerschlagen, alles muss man selbst machen.
We'll be right back.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, hier auf der Wüstenwelle 96,6. Heute zu Gast ist Sirius Noske. Er ist der Gründer der studentischen Initiative Paranova. Gerade eben haben wir bereits umrissen, was Paranova ist, um was es hier geht und die Problemlage, die soziale Netzwerke heute aufweisen. Nun wollen wir aber über die konkreten Ideen und Lösungsansätze sprechen, die du mit Paranova mitbringst bzw. etablieren möchtest. Und zwar hast du ja schon erwähnt, dass du das Projekt zwischen Idealismus und Wirksamkeit ansiedelst. Willst du vielleicht noch einmal kurz dieses Spannungsverhältnis konkretisieren und gezielt auf Paranova hinlenken?
Ja, das mache ich gerne. Und ich mache das vielleicht anhand so meiner persönlichen Erfahrungen an der Universität. Und ich sag mal, am Eindruck, den man vom Wissenschaftssystem inzwischen heute hat, und das ist, wir machen sehr viel Diagnose, wir machen sehr viel Coaching, aber wir machen insgesamt sehr wenig. Also, was genau wird umgesetzt? Für alle Leute, die in diesem Engagementsbereich irgendwie tätig sind, denen ist vielleicht aufgefallen, dass so die letzten Jahre das Feld der Coaches und Beraterinnen einfach sehr groß geworden ist. Auch von institutioneller Seite. Also, da ist ja irgendwo Veränderung gewollt. Und wo sind denn die jungen Leute, die jetzt die Welt verändern? Und die Frage ist, ja, wann macht man denn wirklich was? Und in dem Zuge zwischen Idealismus und Wirksamkeit habe ich, ich sag mal aus einer Laune heraus, Paranova unter dem Zwang, jetzt irgendwie als etwas beschreiben zu müssen, als einen praxisorientierten Think Tank bezeichnet. Mit dem weit gefassten Ziel, was auch wieder ein bisschen Rückgriff ist auf diesen Punkt von, ja, die Probleme, die wir haben im Online-Diskurs, sind im Wesentlichen eine Verschärfung der analogen Probleme, die wir als Menschen miteinander haben. Und das ist Kommunikation und wie wir uns effektiver miteinander verständigen können. Effektiv, darunter fasse ich sowohl ziel- und lösungsorientiert, also das, worauf die Debatte sozusagen immer hinzielt, Entscheidung. Wir haben einen Entscheidungszwang, gerade in der Demokratie. Wir müssen unter Zeitmangel Entscheidungen treffen. Und andererseits, und das ist das, was, glaube ich, heutzutage sehr zu kurz kommt im öffentlichen Diskurs, ist so die Verständigung und alles, was man unter dem Wort Empathie vielleicht fassen kann.
Und was wären dann jetzt deine konkreten Ideen bzw. Projekte, um ja die Ideen umzusetzen?
Ja, dieses große, groß Projekt, neue digitale Plattform. Wir haben sie mal auch mit dem Hintergrund, dass das ein Begriff aus der Linguistik und Sozialpsychologie ist, Common Ground genannt, also der gemeinsame Boden, auf dem wir sozusagen kommunizieren. Das ist ein Projekt, was nicht in Garagenarbeit von ein paar Studis gemacht werden kann. Also ich glaube, das steht außer Frage. Das heißt, in dem Rahmen ist, was wir tun, vor allem sehr viel Netzwerken, weil es gibt viele Leute, die haben die gleiche Idee. Und es kann nicht sein, dass wir eigentlich das Gleiche wollen, aber so jeder sein eigenes Süppchen kocht. So, das ist ein bisschen der Kernheader. Es geht um Kooperation und wenn wir uns dann mal wirklich anschauen, mit wem konkurriert wird, und der Gedankengang ist, okay, wir wollen hier was wirklich Gemeinwohlorientiertes schaffen. Das heißt, wir haben diese Mittel nicht, die große Konzerne zur Verfügung haben. Dann müssen wir alle da an einem Strang ziehen. Also das ist relativ based, würde ich sagen.
Ich habe gerade direkt das Meme vor Augen. ja, Netzwerken ist, denke ich mal, eine gute Idee, um auch einfach eine gewisse Anzahl an Mitgliedern auch zu sammeln. Ich glaube, das ist ja auch ein Ziel davon. Du hast auf der Website auch geschrieben, dass ein Ziel vor allem ein Veranstaltungskalender ist. Ist das so eine konkrete Maßnahme von diesen Netzwerken?
Genau, also das wäre ein weiterer konkreter Downstep. man könnte sagen, auch ein Stepping Stone in Richtung dieser Plattform. Denn wir haben da eine Lücke ausgemacht, gerade im Veranstaltungsbereich. Und Veranstaltungen sind ja das, was uns alle im täglichen Leben und unserer Freizeit bewegt. Da ist Instagram als Beispiel die Plattform, die am meisten verwendet wird, die aber im Prinzip da überhaupt keine gute Features zur Verfügung stellt. Ich muss ja zum Beispiel die Events und Standorte schon kennen, ich muss der Seite schon folgen, damit ich davon was mitkriege. Und dann verschwindet das in meinem Feed, wenn ich einmal neu lade. Das heißt, da ein bisschen eine Rückkehr, ich sag mal, zu lokaleren Lebensformen irgendwie zu vollziehen. Und man könnte sagen, sowas wie eine Datenbank oder eine Anlaufstelle schaffen, jetzt am Beispiel hier in Tübingen, wo Leute vielleicht nicht im ersten Impuls überlegen, okay, was geht heute im Äpplerhaus oder in der Münze oder im Lachhaus oder sonst wo.
Alles gute Orte.
Und schau mir deren Post an. Sondern, ich weiß, es gibt da diese Seite, wir haben uns jetzt erstmal den Namen Tüvents, T-U-Events überlegt. Und da kann ich drauf schauen und da finde ich das auch. Da haben wir Leute im Prinzip schon mal weggeholt von diesen großen Plattformen.
Also, ich meine, man könnte theoretisch auch argumentieren, dass wenn man Veranstaltungsposts wo sieht, dann kann man die auch speichern. Also die Funktion gibt es ja mehr oder weniger. Was ist denn dann der Unterschied zu deiner Website?
Ja, es geht ein bisschen um die Übersicht. Also natürlich kann ich mir Posts speichern und dann kann ich mich da organisieren. Also es geht schon irgendwie, aber es ist nochmal ein bisschen ein Zwischenschritt. Ich würde sagen, ein großer Unterschied ist, ich sag mal, der Exklusivitätszwang. Denn es gibt ja inzwischen auch schon viele Leute, die haben zum Beispiel kein Instagram. Dann gibt es Webseiten. Die Webseiten sind ironischerweise manchmal gar nicht aktuell. Sozusagen, da steht nicht die aktuellste Veranstaltung drauf. Die muss man dann auch wieder kennen. Aber in dieser Hinsicht wäre es von Vorteil, da irgendwie eine Seite zu haben, wo man einfach nachschauen kann. Gerade für Leute, die auch neu nach Tübingen kommen. So, die überhaupt keinen Anschluss haben. Und diesen Kalender dann auch ein bisschen, ich sag mal, zu kategorisieren nach Veranstaltungstypen.
Okay, das heißt, du bietest damit jetzt theoretisch schon eine Alternative zu sozialen Medien.
Genau, da ist ein bisschen die Lücke ausgemacht. Und dann gibt es so verschiedene Überlegungen, die weisen schon in eine ähnliche Richtung, die auch die Thematik, die wir mit Social Media irgendwie anstreben, ist. Und zwar könnte man überlegen, sollte es einen Algorithmus geben für diesen Veranstaltungskalender? Sollte es sozusagen ein Default, ein das, was sozusagen oben angezeigt wird, die erste Sicht, die du siehst, wenn du auf diesen Kalender gehst, was wird da oben angezeigt? Wer entscheidet, was oben angezeigt wird? Das sind ja alles Entscheidungen, die werden uns auf Seiten wie Instagram vom Algorithmus abgenommen. Die sind komplett intransparent. Das heißt, wir haben, als wieder Rückgriff auf den konkreten Schritt, weil wir natürlich nicht wollen, dass das jetzt Paranova entscheidet, das würde die Sache nicht besser machen, haben wir in der StudVV einen Antrag durchgebracht, dass wir im Stura, im AK Öffentlichkeitsarbeit sozusagen, mit an diesem Eventkalender arbeiten, sodass das nicht so ein exklusives Ding wird von Paranova, sondern dass im Prinzip alle Studierenden daran mitwirken können. Also an der Stelle schon mal kleiner Shoutout. Es dauert noch ein bisschen, bis da Sachen in die Gänge kommen, aber dann wird da auch wahrscheinlich Werbung gemacht werden und dann kriegt ihr davon mit, dass ihr euch da gern partizipieren könnt.
Alright, die Website existiert aber schon, glaube ich, ne?
Genau, die Website existiert schon und wir benutzen aktuell eine Software, die ist Open Source und wird im sogenannten Fediverse verwendet. Das ist schon ein Zusammenschluss von verschiedenen dezentralen Plattformen, die dasselbe Protokoll verwenden. Das heißt, die können miteinander kommunizieren. Das ist so wie, ihr habt ja alle E-Mail irgendwie so und wir haben verschiedene E-Mail-Provider und trotzdem können wir uns E-Mails senden. Aber bei Social Media funktioniert das so nicht, weil, wenn man so will, die großen Plattformen ein Technologiemonopol haben und Leute an dieses Monopol binden. Und man kann sich so vorstellen, es ist so, als könntest du zum Beispiel jemandem von YouTube eine Nachricht auf Instagram schicken. So. Und da geht ganz klar die Zukunft hin mehr zu einer pluralisierten digitalen Öffentlichkeit, weg von diesen großen Monopolen.
Was bedeutet das jetzt konkret für Website? Also kann ich da jetzt auch schon auf andere soziale Plattformen dann irgendwie schreiben? Oder ich habe es, glaube ich, gerade nicht ganz verstanden.
Ich habe nur diesen Begriff des Fediverse, das steht im Federated Universe, kurz angerissen, um zu zeigen, dass es da schon etwas gibt. Das ist vor allem von, ich sag mal, den guten, lieben, tollen Nerds und Hobby-Entwicklerinnen programmierte Software, die in einem losen Zusammenbund stehen und sich sozusagen auf die Agenda gesetzt haben, genau das nicht zu tun, was sozusagen bestehende soziale Medien tun. Und die Frage ist, warum jetzt da das Rad neu erfinden, anstatt an diese Leute anzulocken. Denn die sind, wenn man so will, die sind eine Bubble für sich und da bestehen wenig Zusammenhänge. Also ich habe viel Zeit investiert, da sozusagen Kontakte zu knüpfen.
Und jetzt vielleicht nochmal für den Zuhörer, die Zuhörerin zusammengefasst, was hätte man denn konkret von diesem Veranstaltungskalender?
Eine konkrete Übersicht, was geht in Tübingen. Da gibt es viele Seiten, zum Beispiel auf Instagram, die versuchen das schon. Die wollen wir natürlich auch alle kontaktieren, die stehen schon auf in der Excel-Tabelle drin. Es ist nicht nur der Veranstaltungskalender, sondern es ist ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Ein bisschen zu überdenken, dass die Tools, die wir nutzen, eine Auswirkung haben. Und dass wir vielleicht unsere Tools überdenken und am Anfang vielleicht ein bisschen Komfort fallen lassen, aber Sachen sich natürlich verbessern lassen. So. Für ein, ich sag mal, größeres Ziel. Und da sind wir wieder bei dem Aspekt des Idealismus, der natürlich nicht einfach wegfällt. So. Ist wichtig, ich sag mal, gute Ziele anzustreben.
Genau, aber dann ist das jetzt Schritt 1 praktisch in die Richtung neue digitale Plattform, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das ist ein Zwischenstep, könnte man sagen, der ja schon viele Aspekte dessen aufgreift. Eine grundsätzliche Frage wäre ja noch, okay, angenommen, wir haben jetzt die perfekte alternative Social-Media-Plattform, also wir haben die App sozusagen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, da erstmal hinzukommen. Deswegen Netzwerken etc. Aber selbst wenn wir das hätten, wie würden wir denn Menschen so on a large scale dazu bringen, zu wechseln? Menschen sind auf diesen Plattformen, weil ihre Freunde und Freundinnen da sind und weil es da Content gibt, den sie schauen wollen. Das heißt, das sind so zwei wesentliche Aspekte, die man berücksichtigen muss, um einen Wechsel zu vollziehen. Und der Kern oder Grundgedanke mit diesem Eventkalender ist es, ein Software-Template bereitzustellen, was jetzt auch nicht nur in Tübingen angewandt wird, sondern was man an andere Städte mit diesem Gesamtkonzept weitergeben kann, sodass das sozusagen viele dezentrale Kalender an verschiedenen Orten auftauchen, man parallel zusammenarbeitet, um an einer korrekten, coolen, neuen, innovativen, guten Social-Media-Plattform.
Schlagworte einfügen.
Und dann, wenn man die Wirksamkeit dieses Kalenders sozusagen, die Nutzungszahlen erreicht hat, diesen Kalender aber in eine Plattform zu integrieren und dann zu sagen, okay, guck mal, ihr findet alles in der App und da habt ihr übrigens auch dann gleichzeitig schon ein komplett neues soziales Medium. Also diesen sozialen Kipppunkt nennt man das auch. Ich glaube, den kann man erzeugen, wenn man das geschickt macht.
Das heißt, das wäre erstmal das jetzige Ziel, das im Auge behalten wird?
Ja, das kann man zusammenfassen. Gleichzeitig ist natürlich unser Anliegen, ich sag mal, Aufklärung zu betreiben. Also das ist, wenn man so will, der rote Faden, der sich durch alles durchzieht, Aufklärung in Bezug auf Kommunikation. Und dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass wir uns überhaupt verstehen.
Spannender Ansatz. Ja, das Endziel ist dann ja die digitale Plattform, die neue. Gibt es da denn irgendwie schon konkrete Überlegungen, wie das Ganze dann aussehen könnte, auszusehen hat? Dass es vielleicht auch nicht mehr in so einer Rage-Bait-Ekstase wie auf jetzigen Plattformen enden könnte?
Ja, also einerseits kann ich da quasi jetzt drauf eingehen, im Sinne von, ich gehe auf konkrete Design-Features ein. Andererseits könnte ich auf grundlegende, ich sag mal, Aspekte eingehen und das ist der Algorithmus. Dieser Algorithmus sollte im Idealfall transparent und, ich sag mal, demokratisch ausdiskutiert werden. Und die Idee ist, das auf der Plattform selbst zu tun, dass eben die Transparenz gewährleistet ist und sich Leute damit beschäftigen können. Da wird es dann ein großes Problem geben, wenn es um, ich sag mal, so Fachtermini und, ich sag mal, technische Dinge geht, wofür man das Verständnis braucht. Und da ist natürlich eine Diskrepanz zu dem allgemeinen User, so, der natürlich Sachen nicht in diese Fachsprache versteht. Also da ist sozusagen für die Übersetzungsarbeit dann gefragt. Die Designfrage wiederum ließe sich anhand eines einfachen Features, was wir uns überlegt haben, veranschaulichen. Dafür müsstet ihr jetzt das Interface von Instagram als Beispiel kennen. Denn wir denken, man sollte nicht das Rad neu erfinden, wenn man damit Wirksamkeit entfalten will. Wir können nicht die perfekte Plattform bauen und dann erwarten, dass Leute die nutzen, sondern wir müssen da ansetzen, was sich etabliert hat und was genutzt wird. Und es wird ja aus bestimmten Gründen genutzt. Mhm. Und von da können wir vielleicht schrittweise dann, ich sag mal, positiven Wandel einleiten. Und als Feature war zum Beispiel der Gedanke, sowas wie eine Filterbar, also sowas, so einen kleinen Kasten, den man hochzieht auf seinem Handy, der so zwei Masterfilter hat. Und das ist einmal ein lokaler und einmal ein globaler. Und der global haben wir im Prinzip alles, was wir gerade auf Instagram sehen. Der lokale Filter beschränkt alle Inhalte, die ich sehe, auf Tübingen, jetzt auf unserem Beispiel. Und das wäre zum Beispiel ein sehr einfaches Feature. Dann sozusagen zusätzlich gibt es dann immer einen Second-Filter, der könnte sozusagen genre-spezifisch sein, das heißt, ich will jetzt politische Inhalte, ich will Musik, Kunst, was auch immer. Mhm. Und einen Default-Filter, das besagt, der Filter wäre, der dann ausdiskutiert werden soll auf der Plattform.
Mhm. Ja, sehr spannend. Ich fände es vor allem spannend, du hast es auch gesagt, ja, man kann das Rad nicht neu erfinden, Social-Media-Plattformen oder digitale Medien funktionieren auf die Art und Weise, wie sie funktionieren, weil sie funktionieren. Das Stichwort Algorithmus wäre jetzt wahrscheinlich noch so eine interessante Frage, weil der fördert ja gezielt Hass und, was wir am Anfang schon gesagt haben, um eben Interaktionen zu fördern. Wie könnte das denn aussehen, wenn man den Algorithmus schon auch auf so Short-Content irgendwie fokussieren muss, aber dann auf Emotionen zu lenken oder nicht Emotionen zu lenken, damit eben nicht Hass an oberster Stelle steht, um Interaktionen zu fördern, sondern Frieden und Diskurs.
Ja, das ist eine gute Frage. Darauf gibt es, glaube ich, keine Pauschalantworten. Aber du hast es richtig erkannt. Für aktuelle soziale Medien ist so das Leitwort Engagement is Engagement. Also Hauptsache, die Leute bleiben an ihrem Bildschirm. Deshalb ist egal. Und man hat, glaube ich, festgestellt, sehr effektiv ist, wenn sich Leute streiten und aufregen. Und sehr effektiv ist, wenn Leute sich einfach über Sachen belustigen können. Und da ist natürlich dieser, ich habe es Brainrot am Anfang erwähnt, sozusagen so Nonsense-Content, der ist auf eine Art und Weise lustig, dass man im Prinzip nicht mehr nachdenken muss. Habe ich festgestellt. Für mich so persönlich. Und das ist irgendwie eine sehr interessante Entwicklung, weil das, wenn wir das jetzt, sage ich mal, einer Kapitalismuskritik unterziehen würden, sozusagen so ein Endlosprodukt ist. So, das kann endlos gefertigt werden und immer weiter auf diesen Plattformen angeboten werden. Die Frage ist natürlich, will man diesen Mechanismus nutzen? Also will man das? Ist das aus ethischer, moralischer Perspektive vertretbar? Das ist eine Diskussion, denke ich, die muss man führen. Wir sind der Überzeugung, ja, aber man muss natürlich das im Blick behalten. Und man kann diese Trigger, und ich glaube auch, man muss heute an diesen Triggern ansetzen, in Bezug diesen Aspekt, den ich gesagt habe, mit das Rad nicht neu erfinden, weil sonst würde man keine Verbreitung erreichen mit dieser Plattform. Aber schrittweise eben, ich sag mal, vielleicht so einen kleinen Stupser, man nennt das auch Nudging in der Werbepsychologie, in Richtung, hey, schau doch mal, was du auch machen könntest, stattdessen so. Geh mal im Wald spazieren. Da werden ja schon solche Sachen jetzt gemacht von verschiedenen Seiten auf Instagram als Beispiel. Aber das sozusagen plattformseitig anzubieten, würde ich für vertretbar halten. Gleichzeitig, wenn wir sagen, okay, wir wollen das lokaler irgendwie ausrichten, wäre natürlich für die Kommunen und die Städte das ein sehr attraktiver Sendeplatz, um zum Beispiel Meinung von Bürgerinnen einzuholen. Weil da besteht ein Riesenbedarf. Also es gibt ja in allen Städten und Kommunen gibt es ja eine Abteilung, die heißt Bürgerbeteiligung. Und die haben keine Daten. Die haben keine Daten, die sie erheben können. Und ich denke, das wäre eine gute Möglichkeit, das in diese Richtung zu bewegen. Denn, und das ist ja jetzt vielleicht quasi der hoffnungsvolle Ausblick, den ich damit geben kann, dahinter steht die Idee von Demokratie. Wir haben durch digitale Medien die Möglichkeit, die Partizipation von so vielen Menschen wie noch nie zu erreichen. Aber wir müssen da an ein paar Stellschrauben drehen, damit das auch funktioniert.
Ja, sehr spannend. Eine Nachfrage muss ich noch stellen, dann gehen wir gleich in die Musikpause. Das heißt, du möchtest vor allem soziale Interaktionen fördern, anstatt, nennen wir es jetzt einfach mal Ragebait.
Ja, das könnte man so sagen. Da kann man sich überlegen, es gab auch schon Experimente zum Einsatz von KI in diesen Fällen, dass quasi ein KI-Bot im Chat aktiv ist und sozusagen als Vermittlungsfigur zwischen zwei Personen, die miteinander unproduktiv streiten, da die Fronten ein bisschen klärt und einfach nur aufklärt, so, ah, guck mal, Person A meinte das und das wahrscheinlich, du hast es vielleicht falsch verstanden. So, im Prinzip diese Triggerpunkte, die da häufig dann auftreten, ein bisschen zu differenzieren und zu erklären. Einfach weil, wenn man in den Situationen drinsteckt und jeder hat natürlich seine Vorgeschichte, dann ist das nicht so einfach.
Also fassen wir es so zusammen, vorhandene Technologie und Funktionen nehmen, die bereits da sind, und aber dann verantwortungsvoll benutzen und nicht nur melken.
Genau. Eigentlich ziemlich simpel, oder?
Okay, ja. In der Theorie ist alles sehr simpel. Danke, lieber Sirius, liebe ZuhörerInnen. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96,6. Und gleich geht's weiter mit unserem Studiogespräch. Jetzt kommt Red Flag von Billy Talent. Viel Spaß. Show us a thing or two.
Baby, du siehst aus, als würdest du dein Zimmer teilen. sein. Da vorne vor dem Späti Puff, gefallen mit der Polizei. Fukuhila ist der heiße Scheiß. Langsam kommen die Straßenbahnen, Betriebshof, in die Wagonbieren. Die ersten Füchse werden überfallen.
Willkommen zurück. Ihr hört Radio Mikro Europa und dabei gleichzeitig Siris Noske von der studentischen Initiative Paranova und mich über die eben genannte Initiative reden. Eben ging es um die konkreten Projekte und Ideen und die Frage, die uns jetzt zum Schluss der Sendung noch umtreibt. Ja, und nun, was ist denn hier der aktuelle Stand der Dinge? So, was sagt denn die Mitgliederzahl und wie groß ist denn das Team mittlerweile von Paranova?
Oh Gott, jetzt ist das peinlich. Ich sag mal, es gibt ein kleines, solides Team von mindestens 3 Menschen. Mhm. Aber es gibt eine relativ große Zahl an, ich sag mal, sporadischen Menschen, die so dazustoßen, die das alles ganz interessant finden, mhm, und dann auch irgendwas machen. Also, mhm, es haben viele, viele Leute immer so eckenweise Sachen gemacht und sind dann wieder, ich sag mal nicht ausgestiegen, aber in diese Beobachterperspektive gegangen. Mhm. Und ich könnte das vielleicht auch als Diagnose allgemeines Zeitmangels in unserer heutigen Zeit bezeichnen. Gerade als Studi hat man einfach nicht mehr viel Zeit, neben Studium noch irgendwas Soziales zu tun.
Vor allem, wenn man noch arbeiten muss und der ganze Shit.
Das sowieso. Und ich sag mal, Engagement in egal welcher Hinsicht, sei das jetzt in unserem Fall dieses gigantische Großprojekt, wo die Erfolgsaussichten sozusagen sehr erdrückend gering sind, oder sei es bei der Tafel oder sonst irgendwas. Das ist Arbeit, das ist nach der Arbeit noch mehr Arbeiten, sozusagen. Mhm. Zumindest ist das das Bild, was viele, viele Menschen davon haben, und ich glaube, dieses Bild muss man noch ein bisschen angehen, dass das auch irgendwo sinnstiftend sein kann und dass wir das auch tun, einfach, weil das uns gut tut, in einer gewissen Hinsicht. Mhm. Und wir müssen uns einfach ein bisschen von diesem, ich nenne das mal den Terror der Endzustände, befreien, dass wir mit allem, was wir tun, immer gigantische Ziele erreichen müssen. Sondern da sind wir wieder bei dem Header der Wirksamkeit und der Praxis. Mhm. Es ist einfach, Gutes zu tun. Mhm. Und das Ziel ist quasi immer schon erreicht.
Das heißt, Step by Step und die Reise, der Weg ist das Ziel.
Ja,
das klang jetzt aber trotzdem auch eher ein bisschen negativ. Hast du denn, was ist denn deine Prognose so, was Erfolgsaussichten betrifft?
Für uns natürlich erstmal zu wachsen. Mhm. Und ich glaube, es gibt so einen Punkt, wenn der Stein ein bisschen ins Rollen kommt, dann wird es nicht so schwierig, sondern es ist der Anfang, der schwierig ist zu machen. Viel, was bisher überhaupt passiert ist, waren, ich sag mal, vor allem Vorträge, die Jonas, ein Kumpel von mir, mit dem ich auch beispielsweise diesen Artikel geschrieben habe, und ich gehalten haben, in diesem Bereich Aufklärung. Aber wir haben bisher noch nicht viel Substanzielles getan. So, dieser Eventkalender ist sozusagen der erste Schritt, überhaupt da was in die Welt zu setzen.
Steckt noch in den Kinderschuhen, praktisch.
Ja, genau, absolut. Und wir haben sozusagen einen akuten Need, jemanden auf der Softwareseite zu finden, der dieses Gesamtkonzept versteht und cool findet und sagt, okay, ich mache jetzt, ich butter da jetzt rein. Das heißt, da ist sozusagen ein akuter Need und wo aber auch, glaube ich, wenn wir den gedeckt haben, dann sehr viel, sehr schnell passieren kann. Sonst gibt es noch andere Projekte. Ich habe jetzt zum Beispiel, heute habe ich eine Umfrage gemacht in der Gruppe, die ich eröffnet habe, mit Demokratieinitiativenverein in Tübingen, dass wir uns einfach mal treffen und einfach mal unsere Projekte vorstellen gegenseitig.
Ja, cool.
Kleine Sache, die große Wirkung haben kann. Einfach da gucken, ob sich Synergien ergeben. So nennt man das ja ein bisschen in dieser ganzen Startup-Szene. Und dann gibt es noch andere, ich sag mal, Eigen-Event-Pläne, wo ja, wir mit, ich sag mal, Musikkollektiven da zusammenarbeiten wollen, um, ja, ich sag mal, dem normalen Feieralltag vielleicht einen gewissen sozial engagierten Spin zu geben. Dann gibt es noch ein gemeinnütziges Unternehmen, mit dem wir so die letzten paar Wochen, Monate sehr stark im Austausch waren, die eine App entwickeln, die den Einstieg in Engagement erleichtern soll. Dass man sich da wie so flexibel Slots buchen kann in deren App und so weiter.
Das heißt, ihr macht Attacke auf vielstmögliche Art und Weise.
Genau. einfach, ja, wir haben ja einen sehr, ich sag mal, abstrakten philosophischen Kern, könnte man sagen, bei Paranova, der im Prinzip mit viel vereinbar ist. Und wir denken das auch ein bisschen eher als, du kannst Teil von Paranova sein, du kannst auch Teil von was anderem sein. Ich bin auch Teil von anderen Gruppen und Initiativen und das ist ja alles miteinander vereinbar.
Du hast gerade eben noch den Artikel angesprochen, vielleicht nochmal zur Einordnung. Das ist eine wissenschaftliche Publikation gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Ja, tatsächlich. Der Artikel heißt, brauchen wir neue soziale Medien. Das war im Bildungsjournal, also ein Bildungsjournal. Und Jonas, mein Freund, hatte da Kontakt zu der Professorin. Und den haben wir geschrieben. Und der hat im Prinzip Inhalte, die wir sowieso schon behandelt haben in unserem Workshop, den wir auch hier an der Universität geben, im Rahmen des, Achtung, Zungenversprecher, Transdisciplinary Course Program, kurz TRACS.
Ja, schön, dass du es ausgesprochen hast einmal.
Ja. Gegeben haben, der sich im Prinzip mit diesen ganzen Inhalten, über die wir gerade geredet haben, befasst. Also wir haben da so ein bisschen ein Theoriebild im Blick, was selbst mit der Praxis verschachtelt ist.
Das heißt, auch wissenschaftlich seid ihr auf eine gewisse Art und Weise fundiert und greift da an.
Natürlich, der Gedanke, eine soziale Plattform wissenschaftlich zu fundieren.
Sehr gut.
Sozusagen, ja. So runterbrechen will.
Okidoki. Ja, was bräuchtest du denn deiner Meinung nach, um die Ziele zu erreichen?
Was brauchen wir, meinst du? was bräuchte ich? Ich persönlich, wie gesagt, ich mache es einfach, weil ich Bock drauf habe. Und ich würde mir wünschen, dass andere es auch machen, wenn sie Bock drauf haben. Das heißt, sich ein bisschen, ja, wir hatten dieses eine Lied gehört, diesen schnellen Techno-Song und ich war so, ja, da, wir müssen dahin tanzen. So, wir schaffen das nicht, wenn wir da verbissen irgendwie meinen jetzt, da was erreichen zu müssen. Also ich glaube nicht, dass man mit so einem Modus, mit so einem Vibe, sage ich mal, da bei irgendwas rauskommt. Für mich ist das ein Langzeitprojekt, ich werde das nach meinem Studium weiterführen. Ich hoffe natürlich, dass das als studentische Initiative fortbestehen kann und dass Leute kommen und partizipieren.
Lockerheit statt Versteiftheit.
Genau.
Ja, was kann denn der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt als nächstes von euch erwarten? Gibt's da irgendwas, was Schönes?
Was Schönes?
Aber was Unschönes? Was wird geboten?
Meinst du jetzt, was man bei uns machen kann?
Zum Bleistift oder weiß nicht, ob der Veranstaltungskalender vielleicht noch irgendwie weiter ausgebaut wird oder einfach, was man so mitnehmen könnte.
Genau, das ist das, was auf der Agenda als nächstes steht. Veranstaltungskalender. Ich habe ein Event, über was ich jetzt nicht so viel sagen will, was in der Pipeline ist, was, ich sag mal, mir schon länger im Kopf vorschwebt, was ich noch umsetzen will in meiner Studienzeit, was ein bisschen diese Themen Musik, Kunst und Demokratie vereint. Und ja, da brauchst du natürlich Unterstützung. Da müssen viele Leute dran arbeiten. Das muss ein riesen Outreach ergeben im Endeffekt, damit das funktioniert. Aber auf der Agenda oben steht der Eventkalender. Der hat jetzt auch schon ein paar Events drin über eine Datenbank. kleinen Side-Aspekt, ich treffe mich morgen zum Beispiel mit jemandem, der auch einen Eventkalender macht. Da denke ich, wird auf jeden Fall was kommen und da werdet ihr was mitkriegen und wir werden Sticker drucken.
Oh, das kommt immer gut an. Sticker sind wichtig, überlebenswichtig, für mich zumindest. Vielleicht noch eine letzte Frage. Sind dir denn andere Projekte bekannt, die vielleicht Ähnliches vorhaben wie du?
Ja, absolut. Ganz viele. Ich will das nicht ausdrücken. Es gibt super viele Projekte. Das ist ja im Prinzip auch der Head unseres Projekts, wo ich glaube, dass viele andere Projekte, ich will die gar nicht jetzt irgendwie niedermachen, aber das ist so ein essentieller Punkt, den haben sie nicht verstanden, dass es so viele andere gibt, die ähnliche Projekte machen. Das heißt, die Frage ist, wollen wir jetzt alle den eigenen Rohrkrepierer bauen oder schaffen wir das, uns da zu arrangieren und in der Kooperation was hochzuziehen?
Okay, verstehe. Vielleicht nicht der schlechteste Ansatz. Hättest du dann noch irgendwelche letzten Worte? Das klingt so brutal irgendwie.
Die allerletzten für diese Sendung.
Ja, genau, für die Sendung.
Schaut gerne auf unsere Website, die heißt paranova.org. Da gibt es nochmal ein bisschen ein Outline, was so unsere Agenda, unser Projekt ist. Wir suchen aber vor allem jetzt akut auch jemanden, der uns unsere Website ein bisschen hübscher macht, weil die haben Jonas und ich mit unseren dezenten WordPress-Fähigkeiten erstellt. Genau, da wäre es cool, irgendwie so eine hippe, coole Website.
Yeah, Swag.
Ansonsten, genau, wir treffen uns im Brechbau, aber alle Infos gibt es auch da und ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen.
Sehr cool. Siris, ich danke dir vielmals für deinen Besuch. Und
danke dich.
Sehr gut. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung angelangt. An der Technik saß heute Ruben Barth, Redaktion Jakob Spiegel. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek. Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage unter mikro-europa.de oder von unserem wunderbaren Instagram-TikTok-Kanal mikroeuropa.tue. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jakob Spiegel. Macht's gut und bis bald.